Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Yannick Schappert und ich muss mich auch selbst natürlich noch ein bisschen sammeln nach den sehr, sehr turbulenten zwei Wochen, die hinter der SG Flensburg-Handewitt liegen. Und das geht natürlich vor allem der Mannschaft und dem Umfeld so, dass da ganz viel los war. Angefangen beim DHB-Pokal Final Four in Köln, das nicht so gelaufen ist wie gehofft. Was aber noch passieren konnte mit der Halbfinalniederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Kurz darauf ist die SG dann im Viertelfinale der European League ausgeschieden gegen Granollers. Das natürlich vollkommen überraschend. Das war der Punkt, der nicht passieren durfte. Das Final Four in Flensburg findet ohne die SG statt. Die Derby-Niederlage in Kiel kann an sich isoliert betrachtet auch so passieren, auch wenn die Art und Weise mit 10 Toren sicherlich ein bisschen zu deutlich war. Ja, und dann am 24. April hat es tatsächlich geknallt. Die SG hat Trainer Mike Machulla entlassen, was sicherlich der negative Höhepunkt dieser Negativspirale war. Und dann wurde auch noch bekannt gegeben, dass zwei Spieler die SG zum Saisonende verlassen. Und nach dieser sehr langen Vorrede komme ich damit zu meinem heutigen Gast. Und zwar ist es einmal Franz Semper. Das ist nicht mein Gast, sondern einer der Spieler, die SG verlassen. Und eben Aaron Mensing. Und der sitzt mir jetzt gegenüber. Moin Aaron, schön, dass du da bist.
Moin Janik, freut mich.
Endlich kommst du auch zu Wort. Ja, genau. Also es ist eine ganz spezielle Zeit, die es so in der Form bei der SG natürlich auch nicht oft gibt, weil dieser Verein in seiner mittlerweile langen Geschichte auch nur wenige Trainer entlassen hat. Aaron, du kommst jetzt direkt vom Training. Vielleicht gibst du mal uns einen kleinen Einblick, wie überhaupt die Stimmung war, weil ihr habt euch das erste Mal wiedergesehen seit dieser Trainerentlassung.
Ja, da hast du recht. Ja, wie du sagst, turbulente Wochen in letzter Zeit. Es war aber schön, heute wieder die Mannschaft zu sehen, weil es ist auch einfach ein komisches Gefühl, wenn man jetzt bei der Nazio ist zum Beispiel, viele Spieler von uns waren unterwegs und man kriegt das zu wissen, dass Mike, wenn man da wieder zurückkommt, nicht mehr da ist, dass er seinen Job verloren hat. Deswegen war es ehrlich gesagt schön, heute wieder mit der Mannschaft zusammen zu sein, auch wenn es anders war und auch wenn es ein komisches Gefühl war. Und ich glaube, das wird es die nächsten paar Tage auch noch sein. Aber trotzdem hat es mich gefreut, die anderen Jungs wiederzusehen.
Wie war der Ablauf heute?
Ja, wir haben uns getroffen. Holger war da, hat ein paar Worte gesagt, Bult hat ein paar Worte gesagt und dann haben wir eigentlich schon, weil wir auch übermorgen wieder spielen, also viel Zeit bleibt jetzt nicht, wieder Fokus aufs nächste Spiel gerichtet und auch schon taktisch trainiert heute. Und ich glaube, dass jeder der anderen Jungs das auch so sieht, dass man nach so etwas schwierigen Wochen auch am meisten Lust hat, einfach wieder das gut zu machen und wieder Handball zu spielen. Und von daher war es schön, heute auch wieder auf der Platte zu stehen.
Das heißt, Marc hat jetzt auch, also Marc Bult, müssen wir natürlich auch nochmal erklären, macht das jetzt bis zum Saisonende, aller Voraussicht nach bis zum Saisonende als Interimstrainer. Er war ja vorher ja fast 6 Jahre, die kompletten 6 Jahre, die Mike Chef war, fast 6 Jahre war Marc sein Co-Trainer. Er macht das jetzt erstmal. Hast du mit ihm schon mal alleine gesprochen, seitdem das passiert ist letzte Woche?
Heute zum ersten Mal. Ja, also heute nach dem Training hatten wir ein kurzes Einzelgespräch, aber jetzt in der letzten Woche hat Marc uns, glaube ich, auch ein bisschen Raum gegeben, um das erstmal zu verkraften. Und wir waren auch unterwegs und ich glaube, dass man da auch sich auf die Nationalmannschaft konzentrieren kann. Da hatten wir jetzt kein Gespräch.
Okay, also hat er sich heute aber jeden einmal kurz genommen und einmal gesprochen, oder?
Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall hatten wir ein Gespräch nach dem Training, ja.
Okay. Und du hast den Eindruck gehabt, dass die Stimmung durchaus gut war, dass jetzt wieder ein bisschen nach vorne geguckt werden konnte?
Ja, müssen wir. Also wir haben ja übermorgen ein Spiel. Also ob die Stimmung gut war, ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass alle Lust haben, noch einen guten Saisonabschluss hier zu machen. Die Spieler, die nächste Saison bleiben, auch die Spieler, die gehen. Und von daher bringt es nichts, jetzt schlechte Stimmung in die Mannschaft zu bringen. Wir müssen weiter nach vorne gucken und wir haben übermorgen ein wichtiges Spiel, was wir gewinnen müssen. Von daher, glaube ich, sind alle top motiviert. Und das bedeutet natürlich, dass man jetzt nicht weiter zurückgucken kann, sondern ja, es geht weiter.
Ja, trotzdem müssen wir beide natürlich jetzt nochmal zurückgucken. Wie hast du davon erfahren, dass Mike seinen Job verloren hat?
Ich habe es, also Mike hat eine Nachricht in die Gruppe geschrieben, etwas bevor es veröffentlicht wurde. So habe ich es mitbekommen.
Okay, war das eine lange Nachricht oder war es im Prinzip nur die Info? Kannst du da einen Einblick geben?
Ja, ich möchte jetzt nicht genau wiedergeben, was Mike da geschrieben hat. Ich glaube, es war eine Nachricht an uns Spieler, aber es war eine etwas längere Nachricht, ja.
Saßt du da alleine auf dem Zimmer in dem Moment oder warst du auch gerade mit deinen dänischen Teamkollegen zusammen, weil du ja, wie gesagt, bei der Nationalmannschaft warst schon?
Ja, ich war gerade im Physioraum und war da auch, Simon Hall war da auch und hab ihn sofort gefragt, ob er die Nachricht auch gerade bekommen hat. Und da haben wir uns natürlich kurz unterhalten, ja, weil's ja halt doch auch überrascht kam.
Ja, habt ihr dann auch mit den anderen SG-Dänen direkt das Gespräch gesucht? Habt ihr euch mal zusammengesetzt?
Zusammengesetzt jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe mit allen kurz gesprochen. Ja, das an dem Tag hatte man danach auch so ein etwas komisches Gefühl. Und man musste auch, glaube ich, mit anderen darüber sprechen. Und wir sind halt alle in derselben Situation. Deswegen haben wir das auch getan.
Mit wem sprichst du sonst, wenn so etwas passiert? Ich meine, du hast da noch keine Erfahrung mit. Aber wer sind da deine Ansprechpartner bei schwierigen Sachen, auch im Privaten?
Ja, das ist die Familie, denke ich. Meine Eltern, meine Geschwister, meine Freundin, ja.
So. Ja, da hast du dann auch den Kontakt direkt gesucht. Du hast gesagt, du warst überrascht von der Entscheidung. Hast du trotzdem Verständnis dafür, dass die SG diesen Schritt gewählt hat?
Überrascht war ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen, oder waren die anderen Spieler auch etwas vom Timing. Aber als Spieler hat man natürlich nicht so viel zu sagen, muss das akzeptieren und muss jetzt mit der Situation umgehen und das Beste daraus machen. Und ich möchte natürlich einen guten Saisonabschluss hier bei der SG machen und das Beste mit der Mannschaft noch herausbekommen. Und das ist da, wo mein Fokus jetzt liegt.
Ja. Überrascht vom Timing, weil du vielleicht gedacht hast, wie viele andere, dass es eher am Saisonende in einer Analyse, die dann ja sowieso passiert, so eine Entscheidung geben könnte.
Das hätte der Fall sein können. Ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt mit Mike auf jeden Fall den Saisonabschluss hier bei der SG mache.
Was bedeutet eine Trainerentlassung für einen Spieler? Also was verändert sich jetzt für dich?
Ja, Marc Bult war Co-Trainer, jetzt wird er Cheftrainer bei uns und ich glaube, wenn ein neuer Cheftrainer kommt, bedeutet das immer für alle Spieler eine neue Chance. Jeder will sich jetzt auch im Training hervorzeigen und sein Bestes geben, damit man beweisen kann, dass man mehr Spielzeit bekommt oder weiterhin Spielzeit bekommt und ich glaube, das gibt eine neue Energie.
Glaubst du, dass Marc in der kurzen Zeit in der Lage sein wird, etwas zu verändern? Ist das überhaupt möglich? Ich meine, du sagst es übermorgen. Wir sitzen Dienstagabend zusammen, die Erfolge erscheint morgen am Mittwoch. Donnerstag ist Spiel gegen Melsung.
Ja, Kleinigkeiten bestimmt. Als Co-Trainer siehst du ja auch ganz viel von außen. Aber du hast halt nicht die letzte Entscheidung. Du bist mitentscheidend, aber hast nicht die letzte Entscheidung. Ich glaube, dass Marc sich schon ein paar Gedanken gemacht hat und auch über jeden Spieler natürlich viel weiß, dadurch, dass er immer dabei war. Und er wird sicher ein paar Kleinigkeiten ändern, die man wahrscheinlich auch Donnerstag schon sehen kann.
Die wirst du uns natürlich jetzt nicht verraten.
Nee, das wär nicht so gut.
Wie ist dein erster Eindruck so heute von Marc gewesen? Oder was heißt heute? Ich meine, er hat auch in der Vergangenheit hat er schon Trainingseinheiten geleitet, weil Mike sich dann angucken wollte von außen. Das ist alles andere als ein neues Gesicht für euch, aber es ist jetzt eine andere Verantwortung. Hattest du einen anderen Eindruck von ihm?
Ich glaube, er ist halt jetzt etwas mehr in der Verantwortung, wie du sagst, und er muss jetzt noch mehr kommunizieren mit uns und dadurch werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar neue Seiten von Marc sehen. Heute, nach einem Training, ist das etwas schwer zu beurteilen, aber ich glaube, da wird noch auf jeden Fall noch was kommen.
Wir müssen natürlich noch ein bisschen darüber sprechen, wie so die Entstehungsgeschichte des Ganzen war, weil das ist nun letzte Woche passiert ist. Das liegt natürlich daran, dass in kurzer Zeit drei große Saisonziele von euch plötzlich verpasst waren. Drei Träume von euch sind zerplatzt. Das Ganze fing ja an in Köln. Ich hatte das eingangs schon gesagt, würde mich deine Meinung mal zu interessieren. Das ist, glaube ich, eine Sache für sich gesehen, die kann passieren, oder?
Ja, ist natürlich extrem bitter, aber ich glaube auch, das kann passieren. Die Löwen haben einen extrem guten Tag erwischt, haben unsere Fehler konsequent bestraft. Ich glaube, bei denen hat Abwehr hat gestimmt, Angriff hat gestimmt, Torhüterleistung hat gestimmt. Und dann sind wir eingeknickt und hatten eine etwas zu lange Phase, wo wir zu viele Fehler gemacht haben und die Löwen die bestraft haben und sind danach nicht mehr zurückgekommen. Aber ich glaube, dass die kämpferische Leistung und die Einstellung von uns und der Wille und die Vorbereitung auch auf dieses Spiel alles in Ordnung war. Wir wollten das alle. Hat nicht geklappt und hat dann, persönlich kann ich sagen, war es extrem enttäuschend. Ich hätte extrem gerne Sonntag das Finale gespielt. Wir haben dann am nächsten Tag gegen Lemgo das Wochenende gut abgeschlossen, aber trotzdem ist so ein Wochenende dann für den Kopf auch schwer. Und wenn man dann zwei Tage danach schon wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel hat, ist das natürlich nicht so einfach, aber trotzdem ist es damit nicht das Spiel gegen Granollers zu entschuldigen.
Ihr habt Spieler von euch, Magnus Röth zum Beispiel, die haben ja fast 6 Jahre im Prinzip so auf diesen Moment gewartet, dass sie mal beim Final Four dabei sind, weil die SG ja leider auch eine schwarze Serie hatte im Pokal. War es vielleicht auch eine Nummer zu groß dann? Ich meine, 20.000 Zuschauer fast, Do-or-Die-Spiel heißt es ja immer so schön im amerikanischen Sport.
Ich glaube, daran hat es nicht gelegen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es ist manchmal im Sport auch schwer zu erklären, weil wir hatten einen sehr guten Lauf. Ich weiß nicht, wie viele Spiele das waren, 20 vorher, die wir nicht verloren haben. Und haben dann einen etwas schlechteren Tag. Ich finde so, es war eine Phase, wo wir nicht gut gespielt haben und die wir zu hoch verloren haben und danach sind wir nicht mehr rangekommen. Aber das ganze Spiel haben wir nicht so schlecht gespielt. Unsere Abwehr war an dem Tag nicht so gut. Torhüterleistung natürlich auch an diesem Tag nicht so gut. Aber ansonsten muss man sagen, ja, dass die Löwen auch einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Ja, jetzt habe ich mich fast verredet. Wie war die Frage nochmal?
Ob es eine Nummer zu groß war vielleicht, aber das hast verneint.
Nee, ja. Das glaube ich nicht.
Ja. Es waren ja sogar 21 Spiele bei euch, also noch eins mehr, als du eben meintest. Und die Löwen waren ja mit 4 Niederlagen in Folge angereist, haben dann ein überragendes Wochenende gespielt, haben dann eine Woche später auch wieder mit 14 in Berlin verloren. Also es ist manchmal natürlich auch schwer zu greifen. Und du sagst es, 2 Tage später, nach diesem Spiel um Platz 3 am Sonntag, musstet ihr in Flensburg dann schon wieder ran. Es war schon wieder ein Spiel, in dem es um alles ging. Und dann hat ein schlechter Start gegen Granollers euch irgendwie so sehr verunsichert, dass ihr gar nicht mehr in das Spiel zurückgefunden habt und dann ja leider auch teilweise über 10 Toren zurücklagt. Dein Gesichtsausdruck ist schon, ach verdammt, jetzt muss ich da wieder drüber nachdenken. Nein, aber Wie erklärst du dir das? Weil hinterher haben alle gerätselt, auch Mike hat ja gerätselt danach, wieso die Mannschaft so ja, auseinandergefallen ist in der Form, dass sie keine Antwort geben konnte und auch nicht ausstrahlen konnte, dass sie in der Lage ist, das jetzt nochmal umzubiegen.
Ja, gute Frage. Das ist natürlich so ein Spiel, was man versucht zu vergessen, aber eigentlich müssen wir müssen daraus lernen. Und wie gesagt, das Spiel ist so nicht zu entschuldigen. Auch wenn Granollers gut gespielt hat, in eigener Halle mit der Möglichkeit ins Final Four zu kommen, geht das natürlich nicht. Das war auch so ein Spiel, wo wir es etwas schwer hatten am Anfang, nicht zu den leichtesten Möglichkeiten oder nicht zu den besten Möglichkeiten gekommen sind. Granollers ist gelaufen, hat viel Energie gehabt, haben leichte Tore gemacht und ich glaube, so ein Spiel, wo man eigentlich mehr zu verlieren hat, als zu gewinnen, wenn du dann mit ein paar Toren zurückliegst, dann kommt auch eine Energie in der Halle, in der Mannschaft, wo man denkt, oh, wir müssen jetzt, also wir müssen, wir haben wirklich was zu verlieren hier. Und natürlich hätten wir da trotzdem besser mit umgehen müssen, aber ja, war ein sehr schwieriger Tag.
Was hätte euch da rausziehen können? Was hätte vielleicht passieren müssen, damit auch so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen wäre?
Ja, also eigentlich leichte Tore. Es ist ja immer, es ist erste Welle. Wir sind, glaube ich, in dem Spiel nicht genug gelaufen, aber es lag natürlich auch daran, dass sie, dass Granollers immer zu guten Chancen gekommen sind, gute Torwurfmöglichkeiten bekommen haben und wir dadurch nicht richtig ins Tempospiel kommen konnten. Aber das ist, glaube ich, das, was am meisten in so einem Spiel hilft, ein paar leichte Tore und dann ist man auf einmal dichter dran und dann ist der Druck vielleicht nicht mehr ganz so groß und ja, aber es ist schwer zu beantworten.
Das irrsinnige Programm, was ihr da in diesen Tagen hattet, das wurde nie thematisiert groß, das wurde nie herangezogen als Erklärung. Aber ist es auch eine Erklärung, dass ihr auch vom Kopf her müde wart?
Ja, ich glaube schon, aber trotzdem, wir wollten auch keine Entschuldigungen suchen, weil die Leistung einfach nicht gut genug war. Hätten wir, ja, natürlich ist es schwierig, zwei Tage nach so einem Wochenende so ein wichtiges Spiel zu spielen, aber trotzdem wollten wir keine Entschuldigungen danach finden. Aber ja, der Terminplan hätte auch etwas anders aussehen können. Das wäre wahrscheinlich etwas besser gewesen.
Wie waren die Tage danach? Wie sah die Aufarbeitung aus?
Wir hatten am nächsten Tag frei, was, glaube ich, auch sehr wichtig war für alle. Ein bisschen versuchen, den Kopf abzuschalten, auch wenn es schwierig ist nach so einem Spiel. Und danach hatten wir Einzelgespräche mit Mike und Marc, wo wir das ganz ehrlich aufarbeitet haben. Die Niederlage gegen Rhein-Neckar, aber auch die Niederlage gegen Granollers und Das waren Einzelgespräche, die teilweise auch sehr lang gedauert haben. Und ich glaube, dass es für jeden Spieler auch wichtig war, mal seine eigene Meinung sagen zu können und was man vielleicht verbessern kann.
Bei sich selbst verbessern oder auch in der Zusammenarbeit?
Generell, also bei sich selbst, in der Mannschaft. Aber Mike wollte auch, dass man ihnen Feedback gibt, was er und Marc hätten besser machen können.
Bist du ein Typ, der so etwas häufiger macht, also dass du anderen Leuten auch Rückmeldungen gibst und auch wirklich ehrliche Rückmeldungen oder schätzt du dich selber da eher zurückhaltend ein?
Also wenn mir wirklich was auf dem Herzen liegt, dann gebe ich Rückmeldungen und bin auch ehrlich. Deswegen fand ich das auch gut, dass man die Möglichkeit da bekommen hat. Aber im Sport ist es auch manchmal so, dass einige Leute die Entscheidung haben und dann muss man auch akzeptieren, dass man Spieler ist zum Beispiel, dass es so ist und dass man da sich etwas zurückhalten muss und seine Rolle oder seinen Beruf sozusagen kennt.
Mhm. Ja. Mike war auch dann am Freitag vor dem Derby, da wirkte er schon wieder, er war natürlich auch am Dienstag. Wer sich die Pressekonferenz zum Beispiel angesehen hat, das war ja nicht Mike Machulla, der da saß. Er war ja wirklich auch total erschüttert, traurig. Am Freitag saß er aber schon wieder da mit ganz guter Energie. Er hatte wirklich das Gefühl, dass diese Gespräche was gebracht haben und sprach auch davon, so wie du jetzt, dass das sehr, sehr offen war, sehr, sehr ehrlich und dass das gut war. Und dann, ja, hattest du das Gefühl, ihr könnt nach Kiel fahren und wie Phönix aus der Asche sozusagen, da was holen? Oder wie war dein Gefühl vor diesem Spiel?
Also erstmal gehe ich immer in ein Spiel und glaube, dass wir gewinnen können. Ich habe noch nie ein Handballspiel gespielt, wo ich reingegangen bin und schon vorher gedacht habe, das wird nichts. Und im Kiel-Spiel war es natürlich auch so, wir haben ganz gut angefangen, die Abwehr war da, Torhüterleistung war da und hatten dann wie in den vorherigen Spielen schon so eine Phase Anfang oder Ende erster Halbzeit, wo wir zu viele Fehler machen und das bestraft wird und der Abstand zwischen uns und dem THW in diesem Spiel einfach zu groß wurde und wir da auch wieder nicht zurückgekommen sind. Aber die Stimmung vor dem Spiel war auf jeden Fall so, glaube ich, dass die ganze Mannschaft daran geglaubt hat, dass wir da zwei Punkte holen können. Und das war die Aufgabe, das war die Motivation. Das lief nicht so. Im Gegenteil, haben da auch zu hoch verloren. Aber das war ein anderes Spiel als gegen Granollers.
Fühltest du dich in diesen Spielen auch gegen Granollers so ein bisschen zurückerinnert an die Phase im Oktober, im November, als ihr zum Beispiel in Lemgo verloren habt, in Gummersbach, in Istad?
Meinst du persönlich oder meinst du die Energie?
Die Energie in der Mannschaft, so die Art und Weise, was auch ausgestrahlt wurde. Ja. Weil natürlich von außen sieht es dann schnell so aus, wenn der Gegner 2-3 Konter hintereinander machen kann, sieht es dann schnell so aus, dass die Energie so aus der Mannschaft weicht und dass dann keiner so richtig da war, der gesagt hat, so.
Ja, ich war im Spiel gegen Lemgo, war ich damals nicht dabei, da war ich noch verletzt. Gegen Gummersbach war ich dabei, wo die, ja, wenn man da von Energie spricht, da war die Energie auf jeden Fall sehr, sehr negativ, vor allem nach dem Spiel. Wir hatten eine lange Busfahrt nach Hause und da wurde nicht viel kommuniziert. Und so war das, so ähnlich war das auch nach dem Spiel gegen Rhein-Neckar, aber auch gegen Granollers.
Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft? Ziehen die alle so an einem Strang?
Ja, auf jeden Fall. Also diese negative Energie, die da ist nach dem Spiel, wenn man verliert, die muss auch da sein. Sonst, also so sind wir, so ticken wir. Wir sind alle Typen, die unbedingt gewinnen wollen. Und wenn die nicht da wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Aber wir sind eine Mannschaft, die komplett zusammenstehen, die auf dem Spielfeld, ich hoffe, dass man das auch sieht, jeder für einen anderen, was sagt man, durch
dick und dünn.
Ja, genau, durch dick und dünn geht.
Oder durchs Feuer geht natürlich.
Ja, oder das wollte ich sagen. Ja.
Und das Verhältnis zwischen Mike und der Mannschaft, da wurde immer betont, das passt alles, das stimmt alles. Auch da zieht ihr an einem Strang. Hat da vielleicht doch irgendwas am Ende nicht funktioniert, weil halt in diesen wichtigen Spielen die Mannschaft nicht so voll da war? Kann man das auf den Trainer zurückführen?
Wie Mike, glaube ich, auch schon selber gesagt hat, wenn wir verlieren, wird das immer auf den Trainer zurückgeführt. Das ist, so ist die Arbeit des Trainers. Aber ich glaube, dass vor den Spielen, dass es da eigentlich gestimmt hat und wir alle an einem Strang gezogen haben.
Weil ihr fühltet euch auch gut vorbereitet, das habt ihr immer betont. Also Mike gilt ja auch als sehr, sehr akribischer Trainer mit Marc zusammen. Ja. Die haben euch immer ganz viel Material zusammengestellt. Also daran lag es nicht. Aber im Spiel dann konntet ihr irgendwie nicht darauf reagieren, wenn es nicht nach euren Vorstellungen lief.
Nee, in den Spielen, wo wir verloren haben, nicht. Aber wir hatten auch andere Spiele, wo es in dieser Saison nicht immer so gut lief, die wir noch gedreht haben. Hamburg zu Hause waren wir zurück. Es gab einige Spiele diese Saison, wo wir noch zurücklagen und noch zurückgekommen sind. Aber in den Spielen haben wir es nicht geschafft, da hast du recht.
Ja, mein Leipzig wäre ja auch so ein Positivbeispiel.
Ja.
Das Spiel wurde zwar verloren am Ende, ganz ärgerlich, aber das haben ja alle als Wendepunkt vor dieser Serie genannt, weil da lag die, glaube ich, mit 6 zurück, 35., 36. Da warst du ja dann auch einer der Protagonisten im 7-6, dass diese Aufholjagd geglückt ist. Wie gehst du denn persönlich mit so Rückschlägen um? Also ihr hattet alle dieses Riesenziel, auch das Final Four in Flensburg zu spielen und dann verliert ihr da gegen Granollers und dadurch, dass das so unerwartet war, wurde das ja hier und da sogar ein bisschen hämisch aufgefasst. Wie gehst du mit sowas um?
Ich habe das jetzt nicht, also ich kann es mir vorstellen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass damit hämisch umgegangen wurde. Ich gucke nicht auf die sozialen Medien, was da geschrieben wird. Ich versuche das zu umgehen, generell eigentlich. Aber natürlich auch nach Niederlagen. Ich versuche so ein bisschen Ruhe zu finden, aber sowas sitzt immer am nächsten Tag noch in einem und der Frust ist fast immer erst weg, meiner Meinung nach, wenn man das nächste Spiel bestritten hat und dann hoffentlich wieder gut gemacht hat. Ja.
Hast du sonst eine Form von Frustbewältigung?
Nein, nicht eine Form. Also meistens haben wir am Tag nach dem Spiel frei oder ein Regenerationstraining, wo wir dann etwas Krafttraining machen. Aber ansonsten versuche ich eigentlich meistens etwas zu machen, wo ich den Kopf ein bisschen auf andere Gedanken bekomme, an die frische Luft. Ja.
Okay, also so ein was Ruhiges hilft dir dann tatsächlich, um damit das ja mental zu verarbeiten.
Ja, also generell, ob wir gewonnen haben oder verloren haben, am Tag nach dem Spiel, gehe ich meistens gerne irgendwas ganz anderes machen, mich nicht so sehr mit Handball beschäftigen.
Ja. Findest du, also im Sport wird man gerade bei einer Spitzenmannschaft am Ende in Titeln auch bemessen, beziehungsweise in der Platzierung. Dann heißt es natürlich, okay, ihr habt im Pokal seid ihr ausgeschieden, in der Euroleague seid ihr ausgeschieden und der Bundesliga-Titel, der ist ja nicht futsch jetzt, aber gut, muss man ehrlicherweise sagen, die Chancen sind sehr gering. Und dann heißt das, die SG ist in dieser Saison gescheitert. So, findest du das fair?
Ja, finde ich. Ich finde es fair. Unser Ziel war es, Titel zu gewinnen. Das wird schwer, die Saison, wenn... Noch ist eine kleine Möglichkeit da, aber das wird sehr, sehr schwer. Und da kann man schon sagen, dass wir als Mannschaft die Saison gescheitert sind. Aber trotzdem bedeutet das jetzt nicht, dass wir den Rest der Saison, also wir haben jetzt neue Ziele. Es gibt immer noch einen Champions League-Platz, für den wir uns qualifizieren können. Also setzen wir uns jetzt neue Ziele, weil als Mannschaft braucht man auch Ziele. Und jetzt haben wir die wir am Anfang der Saison besprochen haben, nicht erreicht. Dann brauchen wir neue. Und das, ja, wie gesagt, haben wir jetzt.
Ja. Bist du NBA interessiert, zufällig?
Nicht so sehr, ehrlich gesagt.
Okay, weil es gab so ein ganz bemerkenswertes Interview mit einem NBA-Spieler, der, also von den Milwaukee Bucks, Giannis. Den Nachnamen will ich jetzt vermeiden.
Ja, das habe ich sogar gesehen.
Ja, genau. Da wird er von einem Reporter ja gefragt, seid ihr die Saison gescheitert? Und er gibt eigentlich eine sehr bemerkenswerte Antwort und stellt eben in Frage, was ist denn Scheitern überhaupt? Weil in seiner Sicht Niederlagen ja ein Teil des Prozesses sind, um vielleicht dann in einem nächsten Jahr oder in einem übernächsten Jahr was zu erreichen. Und er ist der Meinung, man kann nicht gescheitert sein, wenn man ein Jahr gearbeitet hat, über diese Arbeit ja auch seine Familie ernährt hat und sein Haus bezahlt hat. Und fragt dann den Reporter im Gegenzug, ob er meint, dass er denn gescheitert ist, weil er vielleicht keine Beförderung bekommen hat. Das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert. Deshalb die Frage an dich, so, wie du darüber denkst.
Ja, ich verstehe seine Antwort auch, aber ich sehe es ein bisschen so, dass wir uns die Ziele gesetzt haben. An denen sind wir gescheitert, aber das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt keine neuen Ziele haben.
Ja. 8 Spiele sind noch zu gehen. Du hast schon gesagt, ihr habt jetzt euch neue Ziele gefasst. Champions League Platz ist ja sogar nicht außer Reichweite. Schwer zu erreichen, aber nicht außer Reichweite. Ihr habt noch schwere Spiele in Berlin, in Magdeburg. Die Rhein-Neckar-Löwen kommen hier. Melsungen zu Hause wird jetzt unter den Umständen sicherlich auch kein leichtes Spiel. Wie geht ihr das an? Also sagt ihr jetzt, wir machen uns schon den Druck, dass wir noch hochkommen wollen? Oder geht es jetzt darum, Platz 4 abzusichern, vielleicht Dritter zu werden und einfach einen guten Eindruck zu hinterlassen?
Nein, wie gesagt, wir haben als Mannschaft auf jeden Fall die Saison so gut, wie es geht, abzuschließen. Ob das jetzt bedeutet, dass wir die nächsten 8 Spiele gewinnen, das ist nicht sicher. Aber wir wollen so viele Punkte, wie es möglich ist, holen. Und dann muss man gucken, wo man am Ende der Saison steht. Aber locker werden wir es auf jeden Fall nicht angehen.
Lass uns, du verlässt die SG im Sommer. Ich habe es eingangs auch gesagt, das ist jetzt endlich, endlich offiziell. Es war ja schon lange, lange Thema. Wir beide sprechen da auch schon eine gefühlte Ewigkeit drüber. Ist ja dann immer so. Ich will mal ein bisschen weiter hinten anfangen, weil du warst bei uns zu Gast im Podcast. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, ganz am Anfang deiner ersten Saison bei der SG. Auch da war tatsächlich das letzte Spiel davor eine 10-Tore-Niederlage in Kiel. Aber, du hattest im April 2022 eine schwere Fußverletzung, die dich sehr lange außer Gefecht gesetzt hat. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, wieso für dich ganz persönlich der Verlauf danach war und der Weg dann wieder.
Ja, wie du gesagt hast, habe ich mir die Innenbänder, die man hat, im linken Fuß, im Sprungfuß sozusagen gerissen und hatte danach keine Stabilität mehr im Fuß. Und die Frage war, ob man das operativ behandelt oder ob ich mit einem Stiefel die nächsten, ich meine, es waren 8 Wochen, gehe, wo ich den Fuß gar nicht bewege und danach ja, mobilisiere und muskulär wieder versuche, zurück zu alter Stärke zu bekommen. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Und das war meine erste schwere Verletzung, die ich in meiner Karriere bis jetzt hatte. Und damit musste ich natürlich auch erstmal umgehen. Ich wusste nicht genau, was jetzt in den nächsten Monaten auf mich zukommt. Und es war auch eine Verletzung, wo ich nicht genau sagen konnte, wann ich wieder fit bin. Weil das ist ein bisschen nach Gefühl, aber auch Stabilität. Und wie sicher ist es, dass das jetzt alles hält im Fuß? Und das ist zum Glück gut gegangen, hat aber vielleicht auch etwas länger gedauert, als ich anfangs vermutet hätte. Ich glaube, ich war 6,5 Monate, habe ich gebraucht, bis ich wieder Handball spielen konnte. Und ja, wie gesagt, so lange war ich noch nicht verletzt. Das war auch eine schwierige Zeit, wo man aber auch ein bisschen über sich selber lernt und die Wert... jetzt habe ich gerade nur das dänische Wort.
Wusstest zu wertschätzen.
Ja, genau, was einem fehlt, ja. Im Alltag. Und als ich dann wieder zurück war, hat es einfach total Spaß gemacht, wieder Handball zu spielen. Und man ist wieder ein Teil der Mannschaft. Das ist man so nicht, wenn man verletzt ist. Da bist du immer ein bisschen für dich selber und machst dein Reha-Training alleine im Fitness. Förderfitness habe ich gemacht, während die anderen oben in der Duburg-Halle waren trainiert haben. Und das war schon etwas schwierig. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, wieder dabei zu sein.
Was hast du noch über dich gelernt?
Was habe ich noch gelernt? Ja, gute Frage. ja, ich glaube auch, man hat in der Phase gesehen, wie wichtig es ist, Menschen um sich zu haben, mit denen man über andere Sachen sprechen kann, weil wenn man nichts anderes macht, beruflich oder nebenbei studiert, außer Handball, und du auf einmal nicht mehr Handball spielen kannst, dann ist es schon schwer. Und da haben die Leute, die um mich herum waren, Freunde, Familie, sehr, sehr geholfen.
Der Weg zurück dann, also du hattest dann dein Comeback. Wie war dein Gefühl danach? Hast du dich... Ich will natürlich darauf hinaus, deine Spielzeit war jetzt natürlich nicht gleich exorbitant groß. Dafür ist der Kader natürlich auch zu groß, dass ein Spieler, der gerade erst aus einer langen Verletzung kommt, direkt da viel Spielzeit bekommt. Warst du da zufrieden, wie die ersten Wochen, die ersten Monate danach gelaufen sind?
Also am Anfang war ich ja erstmal wieder froh, dabei zu sein und wieder Handball spielen zu können und musste auch gucken, also im Bein, die Handball... Bewegungen und so, die haben auch etwas gedauert, bis sie erstmal wieder da waren. Mein Sprung war noch nicht so gut am Anfang nach der Verletzung. Das war wahrscheinlich auch das, wovor ich am meisten Befürchtungen hatte, ob ich wieder meine Sprungkraft zurückbekomme. Und die habe ich jetzt wieder, die habe ich auch durch viel Training wieder zurückbekommen. Und darüber bin ich natürlich sehr froh, weil sonst hätte ich auch meinen Spielstil etwas ändern müssen. Und ja, dann kommt man zurück und muss wieder seine Rolle in der Mannschaft finden. Und natürlich habe ich nicht erwartet, dass ich von Anfang an dann gleich viel spiele. Habe ich auch nicht getan. Aber nach einer Zeit habe ich dann halt viele Spiele gar nicht gespielt. Und da ist man dann schon, also nach einer guten Zeit, nach der Verletzung, und dann ist man natürlich schon unzufrieden und hat auch Gespräche mit den Trainern gesucht. Und ja, die hatte ich dann. Und ja, dann kam die Pause, die WM, wo ich nicht dabei war, verständlicherweise dadurch, dass ich verletzt war und nicht gespielt hatte in Flensburg. Und habe da neue Motivation gesammelt für den Rest der Saison. Das hat mir, glaube ich, letztendlich ganz gut getan, dass ich dieses Mal nicht dabei war bei der WM, auch wenn es enttäuschend war. Weil ich wirklich Motivation gesammelt habe.
Hattest du Zweifel bei deinem Heilungsverlauf? Hattest du zwischendurch mal Zweifel, dass das mit der Sprungkraft wieder so hinhaut?
Ja, am Anfang oder nach der Zeit, nachdem ich den Stiefel abgenommen habe und ich wirklich gemerkt habe, okay, der Fuß ist unbeweglich, tut weh, wenn ich gehe, aber das war auch normal zu der Zeit. Also der Fuß ist jetzt immer noch anders. Da ist ein Unterschied zu rechts und links, ohne Frage. Wenn ich nachts aufwache und auf Toilette muss, also, dann ist der total unbeweglich und tut weh, wenn ich gehe. Aber das ist auch normal. Im Laufe des Tages lockert der Fuß, das Gelenk sich etwas auf. Und wenn ich aufgewärmt bin, dann ist es so wie vorher auch. Aber es ist ein Unterschied und damit muss ich einfach leben. So, das ist auch ein Teil des Handballlebens.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Sind das so Alltagsbeschwerden, die man als Profisportler irgendwie einfach auch in Kauf nehmen muss nach Verletzung?
Ja, ich glaube, jeder Spieler, der eine große Verletzung hat, kann das wahrscheinlich Rest des Lebens merken.
Ja. Wie haben die Trainer dir denn erklärt, dass du eine gewisse Zeit dann gar kein Teil der Rotation warst? So nenne ich es jetzt mal.
Ja, also ich weiß nicht, ob, also ich hab das Gespräch gesucht und ich habe hab natürlich gesagt, dass ich spielen möchte, dass ich 25 Jahre alt bin und ich Handball spielen möchte. Das ist das Wichtigste für mich. Und dass ich im Moment nicht zufrieden bin, wie es war. Ich habe viele Spiele, wie gesagt, bin ich nicht reingekommen und da musste irgendwas passieren. Und die Trainer haben das verstanden und haben gesagt, ja, die gut trainieren, die spielen auch viel. Also habe ich mir vorgenommen, dann muss ich noch besser im Training sein, muss ich noch mehr trainieren, noch härter, noch besser sein. Und da habe ich, wie gesagt, Motivation schöpfen können und mitnehmen können für die letzten paar Monate, die wir jetzt auch hatten.
Ich schiebe mal eine Fanfrage ein, weil wir haben ja auch Fanfragen über Instagram eingesammelt. Und Vivi SHZ hat zu dem Thema gefragt, wie bist du mental mit der wenigen Spielzeit umgegangen?
Ja, natürlich ist man frustriert. Aber ich hab, wie gesagt, auch die Gespräche gesucht und ich musste halt wissen, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Wenn es keine Möglichkeiten gibt, dann wäre es ja auch einfach aufzugeben. Aber naja, also aufzugeben im Sinne von sich schnell einen neuen Verein zu suchen oder so in der Richtung. Aber so einfach war es nicht und es fällt mir, vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, aber es fällt mir auch schwer, von der SG wegzugehen. Und mein Wunsch ist es halt, für die SG zu spielen. Und deswegen habe ich versucht, das, was ich besser machen kann, das, was ich machen kann, um Spielzeit zu verdienen, zu verbessern.
Ja, den Satz, wir sprechen da nämlich gleich wirklich noch drüber und den Satz merke ich mir jetzt, den du gerade gesagt hast. Aber du hast ja völlig recht, man kann natürlich resignieren und irgendwie ja, sich verkriechen oder eben in die Offensive gehen und gucken, was man besser machen kann. Hat sich aber trotzdem da schon der Gedanke geformt in deinem Kopf, dass es eine Option sein muss, für die Spielzeit auch was anderes zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so, man ist Handballspieler und man muss an seine Karriere denken. Und wenn man gar nicht spielt in Spielen und in der Phase, wo man wirklich sozusagen die letzte Wahl auf der Position ist, da macht man sich schon Gedanken, was ist jetzt das Richtige für mich. Man hat Ziele, auch Nationalmannschaft und andere Ziele, die man so nicht erreichen kann. Und dann muss irgendwas passieren. Und also da macht man sich schon Gedanken.
War das eine realistische Möglichkeit, im Januar die SG sogar schon zu verlassen?
Also soweit, das weiß ich nicht. Das muss der Verein ja auch sagen. Aber wenn der Verein mir jetzt mitgeteilt hätte, wir planen nicht mehr mit dir, dann ja, aber so war es nicht. Also ich hatte die Gespräche mit dem Verein geführt und hab halt zu wissen bekommen, wie sie planen, wie es aussieht. Und soweit ist es nicht gekommen.
Und dann ist ja etwas Bemerkenswertes passiert, weil das werde ich nicht vergessen, wie wir nach dem Pokalspiel gegen Wetzlar gestanden und gesprochen haben und du sehr, sehr, sehr kritisch mit dir selber warst. Du hattest da ein etwas unglückliches Spiel, das die SG nach Verlängerung dann gewonnen hat. Und jetzt sitzen wir aber hier und du bist in den letzten Monaten einer der verlässlichsten Spieler gewesen. Konstant hast du deine Leistung abrufen können. Was ist passiert?
Ja, ja, gute Frage. Also das Wetzlar-Spiel war halt dann das erste Spiel, wo ich nach langer Zeit, wo ich keine Pflichtspiele, wo ich Pflichtspiele absolviert habe, aber nicht regelmäßig Spielzeit bekommen habe, wo ich wirklich viel gespielt habe. Und Mass hat sich da am Anfang des Spiels auch verletzt. Das heißt, wir waren zu dritt im Rückraum und ich glaube, wir haben fast zu dritt das Spiel durchgespielt.
Ja, also Lasse Möller und Jim Gottfriedsson auch verletzt.
Genau, ja. Genau. Und Jöran und Magnus hatten halt gespielt und ich dann auch. Und das Spiel lief nicht gut und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht besonders viel Selbstvertrauen. War danach halt richtig enttäuscht, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich die Chance bekommen und es lief nicht. Und ja, da ich kann mich auch noch an das Interview nach dem Spiel erinnern, wo da war ich wirklich enttäuscht bin nach Hause gegangen und habe überlegt, okay, ja, lief jetzt nicht, was mach ich jetzt? Also, und dann habe ich, wie wir schon besprochen hatten, gesagt, okay, muss ich im Training noch besser spielen, ich muss noch mehr zeigen, dass ich es kann. Das habe ich dann versucht zu tun.
Das ist dir gelungen. Also es waren Spiele dabei, da hast du zweistellig getroffen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Hamburg, wo es ja auch, das hast du gesagt, nicht so gut lief. Da habt ihr das noch umgebogen. Dementsprechend sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, jetzt auch von außen drauf geschaut, dass du den Verein verlässt, weil einer der absoluten Leistungsträger der letzten Wochen, den sollte man nicht abgeben. Aber natürlich gibt es da einen Hintergrund. Einmal natürlich, dass du ja schon früher darüber nachgedacht hattest. Und bei der SG tut sich ja auch was personell. Wie entscheidend ist die Personalie Simon Püttlik bei deiner Entscheidung, den Verein zu verlassen?
Ja, natürlich ist das auch entscheidend. Also ich weiß oder ich habe zu wissen bekommen, dass Simon kommt ab Sommer und ja, musste mir dann überlegen, was für mich am besten ist. Und dass Simon von GOG geht, bedeutet natürlich auch, dass da ein Platz frei wird. Und dann musste ich mir überlegen, was für meine Karriere am besten ist und hab dann die Entscheidung getroffen, die SG ab Sommer zu verlassen.
Würde die jetzt anders ausfallen? Also wenn du jetzt heute 2. Mai...
Ja, nein, das würde sie nicht. Ich glaube, dass es für meine Karriere das Richtige ist, ein Jahr dahin zu gehen. Ich werde da viel spielen, ich werde da auch Abwehr spielen dürfen, was auch wichtig ist für mich, dass ich das auch darf. Und werde da eine große Rolle haben. Und das GOG ist auch ein Verein, also sie sind jetzt im Champions League Viertelfinale und spielen da gegen Barcelona, der sich weiterentwickelt. Deswegen glaube ich, dass das für meine Karriere auf jeden Fall der richtige Schritt ist, auch wenn es mir schwerfällt, die SG zu verlassen.
Du darfst auch Abwehr spielen oder du musst auch Abwehr spielen?
Nee, ich darf auch Abwehr spielen. ich möchte gerne Abwehr spielen. Also das wird, ich habe mit Nikola Krieger, dem Trainer von GOG, gesprochen und ich werde auch Abwehr spielen.
Ja, okay. Du hast trotzdem gesagt, also du hast ja dass du zur SG gekommen bist, das war für dich, das hast du damals, glaube ich, als ein Traum, also ein Traum, der in Erfüllung geht, so hast du es bezeichnet. Hat dieser Traum deine Erwartungen erfüllt oder gehst du so ein bisschen unvollendet?
Also lange Zeit war es, erstmal der Verein, das war so, wie ich es mir vorgestellt habe, die Sachen laufen, es ist top professionell, die Halle ist immer da, immer Gänsehaut, wenn man in die Campushalle einläuft, also wirklich, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann ist natürlich eine andere Sache, Spielzeit, das war nicht immer so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe jetzt auch in den letzten paar Monaten gespürt, wie geil es eigentlich sein kann, hier zu sein und hier zu spielen und das war wirklich, ich hatte nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich vielleicht irgendwann mal die SG verlassen werde und nicht richtig hier zeigen konnte, was ich eigentlich kann, handballerisch. Und ja, eine Geschmacksprobe davon habe ich auf jeden Fall jetzt gegeben und das freut mich natürlich. Aber trotzdem fällt es mir schwer, weil es halt immer mein Traum war, hier zu spielen. Ich habe früher hier ja in der Jugend gespielt und da habe ich mir sozusagen ja, das als Ziel gesetzt, hier irgendwann mal spielen zu dürfen in der Campushalle. Und ja, das habe ich mir jetzt über die letzten zwei Saisons erfüllt und darüber bin ich natürlich auch stolz.
Dazu passt, die Frage kam natürlich nicht nur einmal. Ich habe jetzt mal Mirku und Rebecca A. 1974 rausgesucht. Kannst du dir denn vorstellen, wieder zurückzukommen zur SG?
Ja, das kann ich. Also es muss, das kann ich auf jeden Fall, aber es muss natürlich auch passen. Es muss so sein, dass es Sinn macht, dass ich sehen kann, dass es eine Rolle für mich gibt, dass ich spielen werde. Dann kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, aber generell kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
Und eine weitere passende Frage dazu kam von Swanker23. Ist der Wechsel eine Leihe oder hast du nach dem Jahr GOG Stand jetzt keinen Anschlussvertrag?
Ich habe keinen Anschlussvertrag. Ich habe einen Einjahresvertrag bei GOG gemacht, weil, also wie gesagt, GOG ist ein sehr, sehr guter Verein, der sich weiterentwickelt und auch Champions League spielt. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht fertig bin in der Bundesliga und ich möchte noch weiterhin hier zeigen, was ich kann. Habe das jetzt über eine Zeit gemacht, aber ich möchte das gerne über einen längeren Zeitraum, über eine ganze Saison oder noch mehr zeigen. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ich noch nicht fertig bin mit der Bundesliga. Ob ich in einem Jahr wieder zurückgehe oder nicht, das weiß ich aber noch nicht. Also es kann auch sein, dass ich weiter in Dänemark bleibe oder was ganz anderes passiert.
Du bist flexibel. Sehr schön. Aaron, bis hierhin schon mal vielen Dank. Wenn sich jetzt Leute fragen, warum spricht er denn gar nicht darüber, warum er eigentlich für Dänemark spielt und nicht für Deutschland und über seine Jugendzeit bei der SG und sein Aufwachsen in der Grenzregion. Das haben wir natürlich vor fast zwei Jahren schon gemacht, als du hier warst. Deswegen, weil es heute auch so viele aktuelle Sachen zu besprechen gibt, habe ich das jetzt heute rausgelassen. Also wer das wissen möchte, kann sich sehr gut die Folge von deinem ersten Besuch nochmal anhören. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich hatte keinen Fragen-7-Meter mit dir zum Einstieg.
Nee, stimmt.
Dafür mache ich den jetzt. Und die Frage habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern auch aus Fanfragen gespeist.
Okay.
An alle, die was geschickt haben, vielen, vielen Dank. Das ist immer sehr interessant, das zu lesen. Und wenn du bereit bist, dann machen wir das jetzt zum Ausstieg statt zum Einstieg.
Okay, lass uns das machen.
Also die erste ist von der Magnus Röth Fanpage. Welche Schuhe trägst du? Und ich gehe sehr davon aus, dass das um deine Schuhe im Spiel
geht. Ach so, da trage ich Puma-Schuhe. Ich habe einen Vertrag mit Puma und wie einige andere auch in der Mannschaft kriegen wir da Schuhe geliefert, mit denen wir gerne spielen sollen.
Und wie wir von Simon Halt letztes Mal gelernt haben, ist das auch der Grund, dass die so bunt sind, weil irgendwie die Farbpalette da ganz gut bedient wird.
Ja, ich glaube, dann fallen die etwas mehr auf.
Kai 1 hat gefragt, Aaron, kennst du Telle Sönnejysk?
Ich spreche nicht so gut Sönnejysk. Also ich bin ja mit Deutsch aufgewachsen zu Hause und musste erstmal in meinen jungen Jahren Dänisch lernen und habe da Dänisch gelernt und nicht Sönnejysk. Also ich verstehe es, aber ich spreche es nicht so gut.
Aber mittlerweile bist du doch eher dänischsprachlich.
Ja, also ich merke vor allem, jetzt war ich eine Woche bei der Nationalmannschaft, wenn man eine Woche nur mit nur Dänisch spricht, dann dauert das bei mir immer etwas wieder umzustellen. Also ob's, und das Gleiche ist, wenn ich eine Woche Deutsch spreche und dann wieder Dänisch, das dauert immer ein paar Stunden auf jeden Fall, ja, bis es dann wieder komplett sitzt, aber... Ja, manchmal sage ich 90% Dänisch und 90% Deutsch kann ich.
Auch nicht schlecht. Also kommst du überall zurecht. Mai Rettich 2110. Kannst du kochen und was ist dein Lieblingsessen?
Ich koche ehrlich gesagt nicht so gut. Bei mir gibt es meistens Takeaway und habe auch schon sehr gute Takeaway-Stellen hier in Flensburg gefunden. Von daher, ab und zu koche ich auch, aber Ja, nicht so gut.
Nudeln mit Pesto.
Nudeln, das kriege ich hin auf jeden Fall. Ja, das ist nicht so schwer.
Und hast du eine Richtung, die du besonders magst? Asiatisch, italienisch?
Ja, also ich mag viel, aber asiatisch ist immer gut.
Das okay. geht immer. Lina Andresen fragt, was wirst du an Flensburg am meisten vermissen?
Ja, Flensburg, also als Stadt kannte ich Flensburg ja auch bevor ich hier hingekommen bin, da ich hier aus der Region komme und auch früher hier gespielt habe. Aber ja, ich glaube, die Mannschaft natürlich, keine Frage, aber auch die Nähe zu meinen Eltern fand ich jetzt in den letzten 2 Jahren. Hat mir gut gefallen. Ich bin abends oft zum Abendessen dahin gefahren. Habe auch noch Freunde, die hier wohnen. Die Menschen, die hier halt sind.
Wie wird sich die Fahrzeit für dich entwickeln zu deinen Eltern?
Ja, das wird etwas weiter. Also Dänemark ist ja nicht so groß, aber 2 Stunden ungefähr. Ah, nicht ganz, nee, nicht ganz, aber ja.
Okay. Wo zieht ein GOG-Spieler eigentlich hin?
Odense wohnen die meisten. Ja. Es gibt auch welche, die in Svendborg wohnen, aber die meisten wohnen in Odense.
Ja, okay. Adi SPRVT, bist du lieber in Deutschland oder lieber in Dänemark?
Abwechslung. Also beides. Manchmal Deutschland, manchmal Dänemark. An meinen freien Tagen bin ich auch oft in Dänemark. Aber beides.
Emily Gerken, welche Ziele setzt du dir für die nächsten 5 Jahre?
Für die nächsten 5 Jahre, das ist lang, so lange setze ich mir eigentlich nicht Ziele, aber handballerisch auf jeden Fall. Natürlich möchte ich gerne Nationalmannschaft spielen, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Ziel ist, sondern eher eine Belohnung. Das bedeutet natürlich auch, wenn man es im Verein gut macht, dann wird man auch zur Nationalmannschaft eingeladen. Vor allem, außerhalb vom Handball natürlich glücklich sein, die Sachen machen, die man gerne mag. Am besten nicht zu viel Stress und auch das Leben genießen.
Hast du das Gefühl, du bist jetzt ganz gut angekommen in der Nationalmannschaft auch mit den 2 Berufungen im März war das ja oder im April, weiß ich schon gar nicht mehr genau, und jetzt eben?
Ja, schon. Ich finde auch, dass es nicht so schwer ist, in die Nationalmannschaft reinzufinden. Da ist eine sehr gute Stimmung und als Neuer ist das, ich war ja nicht neu, ich war ja auch schon vorher dabei, aber wenn ich zurückdenke zu den ersten Mal, als ich dabei war, ist das recht einfach, da reinzukommen. Ist eine gute Truppe und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich da gut angekommen bin.
Maite Tetens, wer ist dein Lieblingsmitspieler bei der SG?
Mein Lieblingsmitspieler? Ja, da habe ich viele. Ja, ich glaube, dass einige immer gute Stimmung machen und immer gute Laune reinbringen. Emil Jakobsen, obwohl, den müsst ihr übrigens auch mal in den Podcast einladen, Emil. Er kann mittlerweile schon ein bisschen Deutsch, also der sollte auf jeden Fall mal kommen. Aber Benjamin Buric ist natürlich auch einer, der immer gute Stimmung reinbringt. Und ich glaube, wir haben viele Leute, die gute Energie bringen.
Okay. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich Lasse Möller sehr lange Zeit gegeben habe. Und ich glaube, darauf wird Emil sich jetzt berufen, dass Lasse so lange Zeit... Okay. Weil Lasse hat immer gesagt, er fühlt sich noch nicht so wohl und sein Deutsch ist noch nicht so gut, obwohl sein Deutsch natürlich hervorragend ist. Und die beiden reden ja schon miteinander, hin und wieder.
Ja. Aber wenn ich Emil richtig kenne, dann hat er es schon wieder vergessen. Also alles gut.
Okay. Aber wenn du sagst, dass das schon sein Deutsch schon gut genug ist, dann ist das vielleicht mal eine Anfrage wert. Ja. Ich meine, spätestens nächste Saison dann. So, und das ist die 8., aber wir nennen das trotzdem Fragensimeter jetzt. Joshua Borg will eine Übung wissen oder Übungen, wie man so eine Peitsche im Arm bekommt.
Also ich glaube, dass man viel trainieren kann. Einiges ist auch vielleicht ein bisschen mitgegeben, aber ich habe natürlich immer viel trainiert. Vor allem nach Trainingseinheiten habe ich immer noch... war ich noch etwas da und habe ein bisschen extra geworfen, wenn ein Torwart Lust hatte, sich reinzustellen, habe ich auf den Torwart, versucht, nicht auf den Torwart zu werfen, aber ins Tor natürlich. Ähm, aber insgesamt auch so ein bisschen überlegen, wie der Arm geführt werden muss, von wo man am meisten Kraft in Wurf bekommt und ein bisschen auch zu experimentieren. Das habe ich immer gemacht und ob es daran gelegen hat, weiß ich nicht, aber auch Spaß daran zu haben, ein bisschen extra Sachen zu machen und auch ein bisschen zu überlegen, warum man das eigentlich macht.
Hat sich deine Wurfbewegung tatsächlich auch verändert, so von früher zu jetzt?
Ja, ich glaube schon etwas. Also ich habe natürlich auch versucht, verschiedene Varianten von Würfen zu haben und Sprung auch trainiert. Wie gesagt, auch nach der Verletzung wieder trainiert. Das war mir sehr wichtig, dass ich meinen Sprung zurückbekomme und genauso hoch springen kann wie früher. Und ich glaube insgesamt Spaß daran zu haben, auch ein bisschen zu extra zu machen, aber auch zu experimentieren.
Super. Aaron, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist. Du wusstest natürlich vorher, dass das nicht so die lockere Plauderrunde wird, wie es vielleicht sonst eher mal ist, einfach aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Und ich finde es super, dass du trotzdem vorbeigekommen bist. Vielen Dank.
Hat mich gefreut.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch eine schöne Mitteilung für euch. Und zwar kann ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Es wird Ende des Monats zum ersten Mal einen Live-Podcast geben mit Publikum. Und Magnus Röth und Jöran Zögert werden dann zu Gast sein. Das ist am 30. Mai soweit. Und dafür könnt ihr natürlich Tickets erwerben. Es kostet 5 € der Eintritt. Wir freuen uns, wenn ihr kommt hier zu uns ins SAZ Medienhaus. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, also schlagt gerne schnell zu. Ich weiß nicht, ob Aaron sich dann auch ins Publikum, ob er sich auch ein Ticket kauft.
Aber doch, wenn ich Zeit habe, kann das gut sein.
Klickt mal auf saz.de/live-podcast. Darüber kommt ihr dann auf den Ticket-Shop. Ja. Die Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt bis dahin gesund und passt auf euch auf. Ciao.